SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Morgen allseits aus Chur. Wir hören uns live aus dem B12 Café Restaurant in Chur. Und ich kann euch in dieser Stunde zwei charakterstarke Bündner vorstellen. Sie ist Schlossherrin vom Schloss Salenegg zu Meienfeld. Dort wirkt sie primär als innovative Unternehmerin für die schlosseigene Wein- und Edelessigproduktion. Guten Morgen, Helene von Gugelberg.
Guten Morgen.
Und er ist vor über 10 Jahren vielen von euch durch die Fernsehsendung «Musicstar» bekannt worden. Heute lebt er als Musiker und Schauspieler in Paris. Schön, können wir ihn wieder einmal in der Heimat begrüßen. Der Mario Bacchioli, guten Morgen.
Guten Morgen.
Seit etwa 7 Jahren lebt ihr mit eurem Partner in Paris. Das klingt ja sehr glamourös. Sagt uns einmal, also in Paris leben, meine ich, oder? Sagt uns einmal, wie wohnt ihr, wie lebt ihr? Gebt uns schnell ein bisschen Einblick.
Ich wohne seit, gut, ich habe zuerst 5 Jahre, oder wir haben zuerst 5 Jahre mitten in der Stadt, bei der Place de la République gewohnt. Und dann ist es doch vor 1,5 Jahren, ist es dann dort ein bisschen unangenehm geworden zum Leben, muss ich ehrlich zugeben. Und dann haben wir dann gezügelt und jetzt wohne ich in der Nähe von Montmartre. Und in einer kleinen Wohnung.
Eine kleine Wohnung?
Ganz wie viel kleine Zimmer? Wohnung. Zweieinhalb Zimmer.
Zweieinhalb Zimmer. Wie lange geht es, bis sie putzt ist?
Sehr schnell.
Sehr schnell?
Sehr schnell, ja. Ich habe noch nie so schnell putzt.
Im Gegensatz zu der Helene von Gugelberg, die als Schlossherrin eben in dem Schloss Salenegg im Meierfeld leben. Dort hat es also 79 Zimmer im Ganzen. 27 sind bewohnbar. Im Winter allerdings nur gerade 8. Wünscht ihr euch manchmal schon in einer 2,5-Zimmer-Wohnung zu sein von Gugelberg?
Vor allem im Winter.
Warum?
Weil die Gänge haben jetzt wieder Wintertemperatur bei 11 Grad. Und wenn ich vom Schlafzimmer in die Küche will, sind das doch 30 Meter über einen eiskalten Gang.
Und
bis
das
zum Kaffee.
Heisst, und das heisst für euch im Alltag, wie seid ihr angelegt?
Also von Oktober bis Mai immer Thermounterwäsche.
Da müsst ihr schon nicht Mario Bacchioli, oder? Das zieht, in Frankreich zieht es manchmal schon ein bisschen rein.
Ja, also das Heizsystem, ich habe auch, glaube bis im Mai habe ich auch Thermounterwäsche.
Ah, gut, dann ja, ja. Bin
Gott,
ich
weniger mit. Gott, hey, heute am Morgen warm hier in der Sendung persönlich. Ja gut, aber also, das ist ein Riesenaufwand, das Haus zu heizen. Ich kann gar nicht das Ganze heizen, oder?
Nein, allerdings, doch, man könnte das ganze Haus heizen, wenn man natürlich zurückging, wie es vor irgendwie 80 Jahren war, mit allen Kachelöfen. Aber das würde natürlich bedeuten, dass im Grunde genommen eine Person für, es fängt an beim Holzrüsten, beim Holz hineintragen, beim Kachelöfen füttern, eigentlich damit beschäftigt.
Aber wenn ihr jetzt mal Besuch habt, wie macht ihr denn da?
Nur im Sommer. Oder also, wo Sie ja zu Besuch sind.
Ich bin eben diese Woche mal einmal schnell vorbeigegangen.
Ja, und der Herr Forler
ist
am Montag gekommen, darum habe ich am Donnerstag angefangen, das Zimmer heizen.
Das sind 3 Parteien dort auf diesem Anwesen. Eure Kinder sind auch regelmässig noch zu Gast daheim. Ja, das sind erwachsene Kinder mittlerweile. Wie ist es denn mal eigentlich, wenn ihr ganz allein seid auf diesem Anwesen? Ist das schon ein komisches Gefühl?
Für mich eigentlich gar nicht. Weil wenn ich allein dort bin, dann weiss ich, es ist so. Und dann habe ich alles für mich selber. Und ich kann rumlaufen, wie es mir zu Mut ist, weil ich sicher niemandem begegne.
Hm. Weil das ist sonst nicht garantiert.
Nein, also jetzt ist es... Früher ist noch der Pöstler ins Haus reingekommen und mein Vater hat alle halben Handwerker organisiert, wo er uns nicht gesagt hat, dass sie kommen. Also man ist nie im Badmantel zum eigenen Zimmer raus, weil man nicht gewusst hat, wen das man antrifft in den Gängen. Und zwischen denen, wo wir noch alle Haustüren offen hatten und so weiter, sind dann auch Touristen im Gang gestanden und haben moniert, wenn dann da die nächste Führung war und so. Also das hat bessert, seit ich Kind war. A, weil wir Türen zumachen und B, weil ich jetzt weiss, wenn die Handwerker kommen, weil ich sie organisiert habe.
Und dann nehme ich doch auch an, wenn ihr mal allein seid, hat so sicher auch einen Schlossgeist.
Auf jeden Fall. Der ist sogar im Bündner Sagenbuch festgehalten. Also ich lebe permanent mit dem Ritter Molina und seinem Aff Tristram.
Ein Aff ist auch noch dabei, ja, als Geist. Ja, ja. Und wie machen sich denn die bemerkbar?
Ich spüre sie einfach und am meisten merke ich sie eigentlich, wenn ich Debitorenbuchhaltung anschaue. Weil der Ritter Molina hat den Tristram eingesetzt, um Pachtzinsen eintreiben. Und der Tristram soll da sehr unzimperlich gewesen sein. Und ich glaube fest daran, dass ich so wenig Debitorenverlust habe, weil sie mir immer noch schauen.
Das sind etwa Schlossgeister, bei der Schlossherrin Helene von Gugelberg. Der Mario Bagioli hat uns vor den 10 Nachrichten gesagt, dass er immer wieder gerne hier ins Bündnerland zurückkommt. Was schätzt ihr hier ganz besonders, wenn ihr hierher kommt?
Für mich, das ist der einzige Ort, wo ich sage, da komme ich heim. Für mich heim ist zurückgehen zu meinem Elternhaus, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und von dem her ist, wenn ich in Paris bin oder überhaupt woanders bin, dann gehe ich woanders. Und ich glaube, solange dass meine Eltern da sind, ist heim für mich. Und von dem her ist, schätze ich eigentlich wahrscheinlich der Gegensatz zu der Stadt, wo ich jetzt wohne. Weil ich habe immer so einen Ausgleich gebraucht zwischen zwei Welten. Und da kann ich umso mehr die Stadt schätzen. Und wenn ich in der Stadt bin, kann ich umso mehr die Ruhe von hier schätzen. Und ich brauche den Ausgleich zum Weiterkommen.
Aber wenn ihr bei euch daheim, sage ich jetzt extra, zu Paris seid, dann habt ihr auch Kontakt hier, oder? Die pflegen die Kontakte.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall.
Und wie französisch ticken ihr mittlerweile?
Also ticken.
Ticken.
Versuche ich nicht immer zu fest französisch zu ticken, weil ich rede fast den ganzen Tag nur französisch. Und ich habe vor ein paar Jahren auch angefangen zu merken, dass ich zum Teil französisch träume. Und wahrscheinlich, weil das Französische ist dann noch zu meiner Muttersprache, das Romanische. Und
träumt ihr immer gerade dort, wo ihr seid, in der entsprechenden Sprache? Oder wie?
Nein, es ist wirklich nur Romanisch.
Man kann sich
auf Deutsch habe ich zum Beispiel noch nie geträumt.
Man kann sich überhaupt fragen, ob man in einer Sprache träumt oder ob es nicht einfach Gefühl sind. Gut, das,
ja,
ist,
das ist eine gute
schwierige Frage.
Aber nein, ich denke schon. Ich bin auch schon aufgewacht, dass sie wirklich realisiert haben, ich habe französisch geträumt.
Jetzt seid ihr in diesem Paris und wir haben jetzt nicht mehr gerade viele neue Songs von euch mitbekommen in der letzten Zeit.
Ja.
Was macht ihr dort?
Ich bin vor 7 Jahren nach Paris gegangen, um eine Schauspielschule zu machen. Theaterschauspiel, die habe ich abgeschlossen, 3 Jahre später. Und seitdem bin ich in einem Theaterkollektiv in Noirmoutier.
Das heißt, ihr habt dort ein festes Engagement?
Ja, genau. Ja. Dort bin ich Teil von dem Theaterkollektiv. Und da spielen wir jedes Jahr fast ein Stück. Und daneben habe ich das letzte Mal im 2009 eine CD ausgegeben. Und seitdem habe ich viel komponiert und geschrieben für andere Künstler. Und unter anderem bin ich seit 3 Jahren unterwegs mit einem Rezital, mit Klavier und Gesang. Und dort bin ich Pianist und habe
komponiert. Also sehr vielseitig unterwegs. Ja. Was ja auch noch speziell ist, für andere zu komponieren. Mhm. Ich meine, ich könnte ja dort nicht wirklich die Lorbeeren ernten auf der Bühne, wenn ihr das nicht selber vorführt, wenn ihr für andere komponiert. Wie ist das für euch?
Das ist natürlich eine andere Herausforderung, weil sich einzusetzen in einem Künstler und durch jemanden kommunizieren, ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, die ich entdeckt habe. Ich habe immer wieder für mich komponiert. Ich arbeite jetzt an einem grossen Projekt, das nächstes Jahr dann erscheint auf Retromanisch. Und das ist eine Zeit, die ich mir genommen habe, um wirklich einfach das Bedürfnis zu haben, um selber wieder als Musiker auf der Bühne zu stehen, als Sänger. Und da habe ich mir die Zeit gelassen. Weil ich denke, in der Kultur oder auch im Künstlerleben als Sänger leben wir doch in einer Zeit, wo alles sehr schnell geht und wo Erwartungen immer da sind. Und da ist es Alltag wieder eine Herausforderung, um einfach sein Tempo zu gehen. Und das habe ich mir genommen.
Apropos Erwartungen, wenn euch dann jemand einen Auftrag gibt, um etwas zu komponieren,
ja.
Das ist ja immer mit einer Erwartungshaltung verbunden, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wie haltet ihr das aus? Oder die erwarten das, jetzt die Leute, dass es das einen guten Song gibt, oder dass es gute Musik gibt, die vielleicht erfolgreich ist, die genau passt auf etwas.
Gut, da gibt es natürlich verschiedene Sachen zum Arbeiten. Wenn jemand einen Hit will, dann bin ich schon mal die falsche Person, weil das habe ich gemacht.
Eben, das habt ihr auch gemacht,
habe ich gerade gesagt. Das habe ich gemacht, ja, auch nach Music. Ich weiss, es hat eine Zeit gegeben, wo ich Songs komponiert habe, wirklich schon mit der Idee, ist das im Radio spielbar, könnte das ein Hit? Und das habe ich schnell müssen aufhören, weil das tötet alle Kreativität. Und jetzt, wenn ich für jemand anderem singe, dann ist das meistens sehr viel mit Gesprächen, ich komme mit Gesprächen in Verbindung, wirklich, um auch die Leute zuzuhören, was sie wollen. Ein Künstler hat auch eine eigene Botschaft, die er geben will. Und dann einfach versuchen, so einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo ich aber gleich dann meine Freiheit behalten kann. Das ist natürlich sehr wichtig.
Helene von Gugelberg, wie musikalisch seid ihr eigentlich?
Ich durfte in der Schule Blockflöte üben. Ich bin bis zu «Der Mond ist aufgegangen» gekommen. Nachher haben wir offenbar etwas gemeinsam. Ich hatte dann das Gefühl, ich würde eigentlich gerne ans Lehrerseminar. Und fürs Lehrerseminar hat man aber ein Instrument spielen. Und dann habe ich es dann mit Klavier probiert. Und so Dings im Sommer war dann sehr oft eine entfernte Tante aus Wien bei uns zu Besuch gewesen, und sie hat dann die Aufgabe gefasst, mein Üben zu überwachen. Und irgendwann hat sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, Kind, lerne kochen. Die Musik wird dich nie ernähren. Also das ist, ich gehöre zu denen.
Und bei euch, Mario Bagioli, ist das euer Broterwerb, oder? Die lebt ja vom Musikmachen und vom Schauspieler. Wie gut kann man von dem leben? Wir haben heute Morgen in den Nachrichten gesagt, der durchschnittliche erwachsene Schweizer hat ein Vermögen von 560'000 Franken.
Genau, kommt man auf so viel? Ich bin im Auto und habe ganz laut gesagt, also ich gehöre nicht dazu.
Wie einfach lebt ihr denn?
Ich lebe seit 10 Jahren mit der Musik. Gut, ich habe schon verschiedene kleine Jöppli, wie man sagt, was ich mache. Ich mache Sendungen auch für das Radio Rumhansch und verschiedene Sachen. Ich lebe, es ist einfach, ich habe mich daran gewöhnt, es ist eine Organisationssache, wenn man von der Kunst lebt, weil die Einnahmen sind sehr unregelmäßig. Es gibt Zeiten, wo man viel Auftritt hat, dort lebt man besser. Dann muss man aber auch an die Zeit denken, wo man halt hinter Kulissen schafft.
Schwierig, oder?
Genau, und dann muss es dann einfach auslangen. Aber ich lebe, sagen wir, bescheiden.
Also macht sich die zum Beispiel, machen sich die Einnahmen bemerkbar im Menüplan?
Entschuldigung?
Im Menüplan.
Nein, dort spare ich nie.
Ehrlich? Weil er ist leidenschaftlicher Koch,
offenbar. Ja, das ist jetzt auch etwas.
Also ich nehme jetzt an, ihr habt ja auch lernen kochen nach dieser Anweisung von der Tante. Oder ist das
ja, es hat dann noch ein paar Jahre gedauert und ich bin nie ganz sicher gewesen, ob ich eigentlich wegen ihr an der Hotelfachschule bin oder nicht.
Ja.
Aber mit dem Klavier, das ist dann
das ganz vorbei. Das hat er abgeschlossen.
Ich habe dann noch mit Begeisterung sehr laut und sehr falsch gesungen, aber das mache ich jetzt auch nur noch an der Weihnacht unter dem Christbaum.
Das ist ja dann gleich wieder. Vor gleich 20 Jahren habt ihr den Betrieb auf dem Schloss Salenegg übernommen, eben als Schlossherrin, nach dem Tod von eurem Vater. Was ist denn da der Auftrag von dieser Familie, die Tradition weiterzuführen? Was ist der Auftrag?
Also der eigentliche Auftrag, meinte ich, muss sich jede Generation selber stellen. Weil ein Auftrag kann nicht einfach sein, tun mal erhalten. Es muss dort dann auch eine Idee dahinter kommen. Und die Aufgabe, die ich mir gestellt habe für meine Zeit, wo ich die Verantwortung trage, ist Salenegg, also das ganze Anwesen, wie es ist, wirtschaftlich in die Selbstständigkeit zu führen. Also dass das, was wir mit dem, auf dem Boden, wo zum Salenegg gehört, produzieren, dass das den Unterhalt und den Erhalt trägt.
Und das ist primär Wein?
Das ist in erster Linie Wein. Und jetzt weiss man ja, also landwirtschaftliche Produktion, man muss jedes Jahr 100% Arbeit leisten und weiss dann aber erst Ende Jahr, wie viel Prozent Ertrag das man hat. Also so wie jetzt das letzte Jahr gelaufen ist, haben wir bei 100% Arbeit 60% Ertrag. Es hat aber auch schon glorreiche Jahre gegeben, wo es aufgegangen ist. Es hat aber auch, wenn man in der Familienchronik liest, Jahre gegeben, wie im 1956 zum Beispiel, wo man von 5 Hektaren genau 5 Kilo gewimmelt hat, statt mehrere Tonnen. Also man weiss im Grunde genommen eigentlich nie, was einem blüht bis zum Schluss.
Das heisst, das ist eigentlich eine rechte Bürde, weil das ist eine teure Angelegenheit, so ein Anwesen mit 79 Zimmern, ich sage es noch einmal, in Betrieb zu halten. Oder? Das ist eine Bürde, die du auch hast.
Es ist eine Herausforderung. Ich kenne aber nichts anderes. Und eben, wenn wir auf die Wirtschaftlichkeit zurückwenden, mir ist es dort einfach ein Anliegen, dass ich ein zweites Standbein und nach Möglichkeit vielleicht auch noch ein drittes Standbein kann aufbauen jetzt in meiner Zeit, damit man einfach sicherer ist. Also, dass man nicht ganz einfach der Weinproduktion und der Laune der Natur ausgeliefert ist.
Und ihr wollt nicht einfach ein Museum machen?
Nein, bitte nicht. Es wäre dann, oder es ist mein Zuhause. Ich kenne eigentlich nichts anderes. Darum machen wir, also 79 Gründe, da ist jede Besenkammer erzählt, ja, die eine Türe hat. Oder? Ja. Also so machen wir die Distanzen und die Grösse auch nicht so Eindruck. Weil
ihr dort aufgewachsen seid. Oder?
Ja.
Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil dort, wo man aufgewachsen ist, dort wird man schon im Wesentlichen geprägt im Leben. Und hier in der Sendung «Persönlich auf SRF1» interessiert ist das ja immer. Wo kommen die Leute her, Mario Paggioli? Ihr seid mit einer 3 Jahre älteren Schwester aufgewachsen. Ja. In was für einem Umfeld? Könnt ihr uns das kurz beschreiben?
Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen von 450 Leuten. Wir haben in einem Haus gewohnt, wo mein Vater gebaut hat. Und,
was gebaut hat? Selber gebaut hat?
Selber gebaut hat, genau. Und ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Und Kindheit ist für mich auch heute noch etwas sehr Wichtiges. Ich glaube, je älter ich werde, desto einen größeren Stellenwert kriegt die Kindheit in meinem Leben. Weil auch mit dem Reisen, in der Welt rausgehen, wird man sich schon bewusst, dass Wert, den man mitgekriegt hat in der Familie, welchen Stellenwert die haben. Und die habe ich wirklich mitgekriegt. Die haben Eltern gehabt, die Zeit für mich hatten. Und,
Das ist ein wichtiger Wert, den ihr meint, oder? Dass eure Eltern für euch Zeit hatten.
Auf jeden Fall, ja.
Die sind in einer Künstlerfamilie, in Anführungsstrich, aufgewachsen. Was hat das denn geheißen?
Also mein Vater ist, als er jung war, von Italien gekommen. Er war Ofenbauer, hat Specksteinöfen gemacht und dann hat er sich dann noch selbstständig gemacht. Er ist künstlerischer Bildner und macht Skulpturen aus alten Landwirtschaftsutensilien. Und meine Mutter war Mutter und sie hat mir dann den musikalischen Teil weitergegeben. Wir haben immer musiziert. Mein Grossvater hatte schon eine Hauskapelle und bei uns war eigentlich immer entweder Musik im Haus oder dann Basteln oder bildende Kunst.
Und ihr seid offenbar mit eurer Mutter zusammen auch schon mit 6 auftreten?
Ja, genau.
Was habt ihr da für Erinnerungen an diesen Moment?
Wir sind sehr viel auftreten. Ich weiss noch, sie hat mir die Handorgel beigebracht und gesungen haben wir sowieso schon seit jeher. Und ich weiss, der erste Auftritt war, das Radio Romansch hat dort, wo ich in der ersten Klasse war, hat einen Bus gekriegt, wo sie sind zu Dorf, haben Sendungen gemacht, Live-Sendungen, Live-Übertragungen. Und dort habe ich Handorgel gespielt. Die Aufnahmen gibt es immer noch. Und es war wirklich so mein grösster erster Auftritt, den ich mich daran erinnere. Und seitdem habe ich gewusst, das wird mein Weg sein und das wird mein Beruf werden.
Das ist ja noch verrückt, oder? Wenn man mit 6 das schon so in einer Überzeugung weiss.
Ja, das weiss ich, das habe ich schon immer gewusst. Dann haben meine Eltern dann gesagt, mach zuerst einen Beruf und dann mach dann, was du willst. Und das habe ich dann auch gemacht.
Ja. Aber die haben dann auch eine Gesangsausbildung gemacht, ihr habt eine klassische Klavierausbildung gemacht. Das ist schon etwas, wo man gerade jetzt als junger Mensch, muss ich sagen, du brauchst ja gleich auch sehr viel Disziplin. Seid ihr dann gleich auch noch, obwohl ihr diesen Wunsch klar gehabt, noch gefördert worden? Dass Mutter gesagt hat, so, jetzt wird geübt, Mario.
Ja. Also es war so, ich hatte, glaube ich, einen guten Ausgleich zwischen Förderung, aber nicht, ich musste nie Musik machen. Wir haben einfach immer am Anfang des Jahres meine Eltern gefragt, machst du mal ein Jahr Klavierschule oder Gesangsausbildung? Und wenn du es machst, dann übst du einfach. Dann gibt es keine Diskussion, dann machst du einfach das, was du machst, machst gut. Und das ist mehr oder weniger immer klar gewesen. Und ich habe einfach Anfangsjahr immer können entscheiden. Aber ich bin nie dazu gezwungen worden, zu Musik machen. Und das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel gewesen, dass ich es heute noch gerne mache.
Der Mario Baggioli aus seiner Kindheit hier in der Sendung persönlich. Und mit dabei ist die Schlossherrin Helene von Gugelberg. Was lacht ihr, wenn ich Schlossherrin sage?
Ich finde das.
Hätte nicht gern. Die sind Schlossherrin.
Ich bin's, aber ich bin nicht sicher, ob sie so gut zu mir passen. Weil man stellt sich doch dann jemanden vor, der den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt und Tee trinkt.
In schönem Porzellan.
Ja.
Das ist ja bei euch wirklich nicht der Fall. Und ist auch in der Kindheit nicht der Fall gewesen. Wenn wir jetzt mal zurückgehen wollen, ihr seid mit zwei Geschwistern aufgewachsen auf dem Schloss Salenegg. Und das ist ja ein Lebenswerk, das ihr da wahrscheinlich schon auch als Kind gespürt habt. Ist das so, sagen wir jetzt in der Schule, für euch eine Sonderrolle gewesen, die vom Schloss zu sein?
Ich meine, da ist es vielleicht gescheiter, wenn man die anderen fragt. Weil,
aber wie habt ihr es empfunden?
Nein. Also, ich habe ja nichts anderes gekannt und für mich ist es normal gewesen, was vielleicht dann zwischen ihnen gespässig war, wenn man ein Kamerad einladen wollte und dann haben dann seine Eltern gesagt, Nein, aber aufs Schloss geht ihr nicht. Es sei denn, man ruft ja. Aha. Oder dass sie das Gefühl hatten, zu mir heim und nachher, also zu ihnen heim oder so, das ging ich nicht. Aber.
Also, das war schon ein bisschen in einem Korsett drin.
Ja, wenn man jetzt zurückschaut, aber da, wo das Ganze passiert ist, haben wir das Gefühl gehabt, man hat eigentlich gar nichts gedacht. Also, ich habe zu denen gehört, wo am liebsten eigentlich sowieso nach der Schule gerade zum Pächter in den Stall sind, weil dort dann ab Bertha am Freitag gewartet haben, dass ich sie striegle, oder? Und Kühe sind dort eigentlich meine grosse Liebe und Faszination gewesen. Und dort habe ich es ein bisschen mit dem Ueli Maurer, also Kuhaugen sind einfach etwas Schönes.
Aber was jetzt für jemanden Aussenstehendes auch gleich faszinierend ist, ist die Grösse von dem Ort, wo ihr aufgewachsen seid. Wie findet man da in einer Familie eigentlich einander, wenn man so viele Zimmer zur Verfügung hat?
Also heute ist es ja ganz einfach mit dem Natel, oder?
Ja, gut, aber damals.
Aber ich habe natürlich auch noch meinen Kindern beibringen müssen, was für mich eigentlich selbstverständlich war, dass, wenn man wieder gefunden werden will, muss man sagen, wo man hingeht. Oder man muss eine Zeit abmachen. Und dort dann aber eine Zeit lange nicht, sondern man muss auch einen Ort abmachen. Und das ist das Praktische im Salenegg. Jedes Zimmer hat einen Namen. Und dann kann man sagen, gut, am 11 Uhr im blauen Zimmer oder am 12 Uhr immer in der Küche. Also im Salenegg wird um 12 Uhr gegessen, ob gekocht ist oder nicht. Also das sind so
der Treffpunkt.
Ja. Oder man hat. Ja, ohne abzumachen geht eigentlich, ist nichts gegangen.
Ihr seid dann nachher in eurer Jugend, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, so 12, 13, seid ihr nach Vdan ins Hochalpine Töchterinstitut. Das war ja so der erste Moment, wo ihr von diesem Schloss weggekommen seid, oder? Wie habt ihr das in Erinnerung?
Das war eine der aufregendsten Zeiten in meinem Leben. Plötzlich in einer grossen Gemeinschaft für mich von Meierfeld herkommend war es natürlich nicht so ein Kulturschock gewesen, wie viele Gespäntchen, die dann irgendwie in Köln oder in Bonn oder sonst neu mit daheim waren und eigentlich die Schweizer Luft und die Berge und in die Abgeschiedenheit geschickt worden sind, damit sie daheim nicht im vermeintlichen Drogensumpf untergehen und so. Ich habe die zwei Jahre habe ich eigentlich als sehr befreiend empfunden.
Ein Ausbruch auch ein bisschen.
Ja, und meine Eltern haben dann aber das Gefühl gehabt, ich lehre sehr wahrscheinlich nicht viel Gescheites im Internat und sie viel gescheiter, ich komme wieder heim und ein bisschen unter Kontrolle. Und darum bin ich dann nach zwei Jahren schon wieder auf Ethan abberufen worden und habe dann eine kaufmännische Lehre gemacht in der Firma von meinem Vater in der Elesta.
Klingt jetzt nicht so begeistert.
Nein, es ist dort hauptsächlich darum gegangen, dass man das Gefühl hat, dass auch wenn sie nichts lehrt, wenigstens soll sie arbeiten lernen. Ja, das ist so der Grundtenor.
Und ihr seid folgsam gewesen?
Ja. Ich habe nichts anderes gekannt. Ja. Also das ist so gewesen.
Wenn wir in eure Teenager-Zeit zurückgehen, Mario Baggioli, wie folgsam seid ihr als Teenager?
Wie folgsam?
Ja.
Sehr unterschiedlich.
Ja.
Also,
ich denke nur, ihr hattet ja dann so, ich weiß auch nicht, nach dem Stimmbruch hattet ihr ja sicher mal eine erste Band gehabt. Und das ist
auf jeden Fall, ja. Ja,
ist sicher auch der Rock'n'Roll ins Leben gekommen.
Ja, genau, mit 15 ist, ich habe bis 15 habe ich nur klassische Musik gehört und dann hat sich das dann sehr schnell geändert und zwischen 15 und 22 etwa habe ich 7 Jahre lang eine Band gehabt und dann haben wir Popmusik gemacht auf Romanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch. Haben schon dort immer viel Sprachen gemischt. Das habe ich immer gerne gemacht. Und wir sind zusammen mit meiner Schwester und dann noch einer Kollegin sind wir auftreten und haben Tag und Nacht daran geschafft und wirklich für den Erfolg von dieser Band haben wir davon geträumt und haben es dann bis ins Schweizer Fernsehen geschafft.
Sehr sind wir sehr, sehr stolz. Tag und Nacht schafft, genau. Wird eines Tages belohnt. Ja. Was waren die Vorstellungen damals?
Also gut, dort, wo ich die Band hatte, ich hatte eine sehr konkrete Vorstellung dort von Erfolg. Für mich war wirklich Erfolg, CDs zu machen, eine Plattenfirma können, um mich herum zu haben. Und ich weiss schon, wo ich klein war, ich habe meine alten Schallplatten immer mit Gold angesprayt oder an der Wand gehangen. Und mein Traum war, mal eine richtige, goldige Schallplatte zu kriegen. Und genau. Und heute habe ich eine echte und bin sehr stolz drauf. Und, aber nein, ich habe immer so wirklich eine gewisse Vorstellung von Erfolg. Heute, nachher ist dann natürlich nach dieser Band ist der Music Star gekommen, das alles. Heute hat sich das alles ein bisschen beruhigt und der Musikmarkt und überhaupt hat sich natürlich auch weiterentwickelt und heute habe ich ganz eine andere Einstellung dazu.
Aber natürlich. In der Zeit, wo dir die Platte goldig eingespreit hat und nach dem Erfolg gelächzt hat, ist es vor allem das gewesen, oder ist es auch noch, das kann ja die Pop-Rock-Musik auch sein, so ein etwas Rebellisches gewesen?
Ja, wahrscheinlich beides. Ja. Wahrscheinlich beides. Ist für mich, ich weiss, als ich klein war, bin ich ein grosser Fan von den Furbats. Zum Beispiel. Zum Wissen, Leute aus unseren Dörfern, die es im Fernsehen schaffen, die eben auch eine goldige Schallplatte kriegen. Und für mich ist das wirklich das Aussengehen in der Welt. Und Erfolg ist das für mich gewesen.
Aber
rebellisch, ja, wahrscheinlich hat es schon auch rebellische Phasen gegeben, um sich selber dann entdecken musikalisch und ausprobieren. Und, ja.
Aber dann hat er ein Lehrerseminar gemacht. Also auch so ein bisschen auf Empfehlung von den Eltern, so wie wir das jetzt gehört haben bei der Helene von Gugelberg. Oder genau. Ist das nachher eure Art gewesen, um zu sagen, ja gut, irgendwie muss ich einen Job haben?
Ja, nein, das war wirklich eine Abmachung mit meinen Eltern, dass ich ein Lehrerseminar mache. Gut, was ich machen wollte, habe ich schon selber entscheiden. Aber jetzt im Gegensatz zu Ihnen, von Gugelberg, mir haben sie gesagt, man könne eben das Instrument lernen. Und das war für mich dann der Grund, dass ich das Lehrerseminar gemacht habe. Und ich habe dann auch Klavier gelernt dort. Und habe dann auch anderthalb Jahre unterrichtet. Und bin dann einfach nachher wieder musikalisch weggegangen. Aber ich bin heute noch froh, dass ich den Beruf habe. Und klar, wenn ich auf meinen Beruf arbeiten würde, wäre wahrscheinlich finanziell mein Leben ein bisschen geregelter.
Doch, jeden Monat der Lohn rein.
Genau.
Ist das manchmal ein Reiz? dass ihr an dem herumstudiert?
Nein. Nein, das kann ich wirklich sagen, weil sonst würde ich es machen. Es ist wirklich eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich bin heute sehr, sehr glücklich über die Situation, in der ich lebe. Auch wenn es eine Herausforderung ist, jeden Monat, Ende Monat. Es gibt Ende von Monaten, wo ich besser schlafe und dann solche, wo ich halt weniger gut schlafe. Aber im Großen und Ganzen würde ich wirklich nichts daran ändern, weil ich bin mein eigener Herr und mache wirklich das, was ich gerne mache.
Bravo, du weisst jemanden, wo er durch will. Mario Bacchioli. In der Sendung persönlich hier auf SRF 1 zusammen mit der Helene von Gutelberg, Schlossherrin, sagen Sie immer wieder gerne. Aber sie hat ja wirklich jetzt nicht nur das KV gemacht. Was heisst nur das KV gemacht? Dort lernt man wichtige Sachen, wie zum Beispiel Schreibmaschinen mit einem Zehnfingersystem und so weiter. Die hat dann später die Hotelfachschule gemacht in Lausanne. Und das nehme ich jetzt an, ist euch die Entscheidung gewesen, oder?
Ja.
Ja. Also, weg von Meyerfeld.
Es ist nicht darum gegangen, weg von Meyerfeld. Es ist darum gegangen, etwas Eigenes auszuprobieren. Und das Weg von Meyerfeld war vielleicht eine kleine Zugabe. Aber das, was mir natürlich die Hotelfachschule dann versprochen hat, ist so die Öffnung zur Welt. Weil mit deutscher Stenografie und Zehnfingersystem ist man eigentlich immer noch ortsgebundener eigentlich gewesen. Und die Hotelfachschule hat dann einfach die Öffnung zur Welt beruflich ermöglicht.
Und da habt ihr ja euch selber auch ins Zeug gelegt nach ersten Praktika in der Schweiz. Ihr seid unter anderem im Savoy gesetzt, Zürich, wo ihr in der Küche als erste Frau tätig seid. Ja. Das war ein spezieller Moment. Das hat es dann gar noch nicht so gegeben.
Nein, also die Hotelfachschule hat auch erst gerade für den Jahrgang, wo ich mich für das Diplom angemeldet habe, überhaupt erst Frauen zum Diplom, Hoteliers-Diplom zugelassen. Bis dahin haben sie einen zweijährigen Gouvernantenkurs machen. Und nur Männer oder Bursten dürfen Hotelier werden. Und dann sind wir also unter 100 Bursten sind wir zu vierten als Mädchen dort im Küchenkurs gewesen. Und dann war es auch nicht ganz einfach gewesen. Zu so einem Kurs hat ja dann immer noch ein Praktikum gehört, wo mindestens 5 Monate dauern musste, eine Praktikumsstelle zu finden. Und dort ist noch eine herzige Geschichte. Am ersten Tag in der Küche, ich stolz in der Uniform am Herdöpfelschälen im Savoy, wo der Koch nebenan immer näher zu mir anrutscht. Und ich dachte, was will ich da denn? Und nachher sagt er plötzlich so unter der Stimme, was machst du da? Und dann sagt er, ja, das Küchenpraktikum. Aber du bist eine Frau. Und dann hat er gesagt, ja. Ja, erst gestern hat der Chef gesagt, aber nie eine Frau in meiner Küche. Und dann habe ich gewusst, was geschlagen hat, oder? Aber es ist dann sehr gut rausgekommen.
Kochen. Ich habe jetzt gerade gemerkt, was ums Kochen geht, leuchtet hier im Mario Bacchioli seine Augen gerade. Wie kommt es zu dieser Leidenschaft? Was zeichnet euch denn als Koch aus? Erzählt uns.
Ich habe immer gerne gekocht. Ich war schon in der Sekundarschule, haben wir eine Kochstunde gehabt. Und das habe ich immer schon gern gemacht. Und einfach zu ausprobieren. Es mit, auch zu reisen bringt natürlich Lust zum Kochen. Einfach gewisse Reisen nochmal zu erleben durch Geschmack, durch Düfte. Für mich ist Kochen wirklich ein bisschen ein Reisen in der eigenen Wohnung.
Was heisst denn das jetzt in eurem Alltag? Die machen ihr irgendwie mal die spanische Woche oder wie?
Nein, das ist sehr unterschiedlich. Aber ich koche jeden Tag. Also es ist wirklich, es ist für mich wichtig. Und wirklich selber kochen. So bin ich erzogen worden, das mache ich auch jetzt. Also eigentlich von einer Selbstverständlichkeit.
Imposant, ne?
Ja, also Kochen ist ja eigentlich die einzige kreative Hausarbeit, die es gibt. Ja. Von dem her erstaunt es mich bei einem Kreativen nicht, dass er gerne kocht. Und
Wir sind jetzt bei dieser Küche gelandet, weil ihr dort das Praktikum gemacht habt. Aber ihr habt das alles ein bisschen selber in die Hand genommen und habt eine Praktikumsstelle in Australien euch gemischelt. Frau von Google.
Ja, also gemischelt. Mein Vater hatte ein sehr grosses Beziehungsnetz gehabt und ich glaube, ohne seine Hilfe wäre ich sehr wahrscheinlich nicht bei einem Küchenpraktikum gekommen. Und dann hat er aber auch gerne relativ weit im Voraus geplant. Und dann habe ich schon, bevor ich mit dem Servicekurs angefangen habe, gewusst, wo das Servicepraktikum dann wird sein. Und wenn dann deine Kollegen 50 bis 70 Bewerbungen schreiben, dann wird es dir irgendwann unangenehm. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt wollte ich doch herausfinden, ob ich in eigener Kraft nicht auch zu einer Praktikumstelle komme. Und habe dann länger darüber nachgedacht, wo echt mein Vater niemand kennt, damit ich sicher bin, dass es meine Stelle für mich allein ist. Und habe mich dann beim Hilton in Australien am Sydney Airport beworben.
Eine sichere Zone.
Irgendjemand meint es einfach gut mit mir. Ich habe unverschämtes Glück gehabt. Ich habe eine Bewerbung geschrieben und ich habe die in Praktikum gestellt.
Also ein Triumph für euch natürlich. Ja. Mario Bacchioli, nehme an, gerade jetzt in eurer Musikerkarriere damals als junger Bursch muss Musicstar vor rund 12 Jahren ein Triumph gewesen sein in eurem Leben, oder?
Auf jeden Fall. Es ist für mich eine der wichtigsten Zeiten. Also Musicstar selber natürlich, aber auch die Zeit, die dann nachher darauf gefolgt ist. Ja. Für mich haben dort wirklich zwei sehr extreme Phasen in meinem Leben sehr nah beieinander erlebt. Also Musicstar auf die einen Seite natürlich, wo man sehr
Öffentlichkeit bekommen hat, das, was ihr gesucht habt, oder?
Ja, was ich gemeint habe, ich suche.
Es war nicht so gewesen. Es ist wirklich eher ein bisschen zu viel geworden.
Nein, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Es war eine unglaublich spannende Zeit gewesen, aber ich habe dann gemerkt, als ich es gemacht habe. Gut, es ist auch sehr schnell gegangen. Das war eine Castingshow, die 3 Monate gedauert hat. Und das ist natürlich im Vergleich zu den 7 Jahren, als ich eine Band hatte, wo ich gemerkt habe, wie viel man schaffen muss, um sehr langsam vorwärts zu kommen. Ist dann natürlich alles in 3 Monaten, ist man dann schweizweit bekannt gewesen für eine Zeit lang. Und zum Glück bin ich vorbereitet gewesen, dass es dann auch schnell wieder sich beruhigt.
Kann man da vorbereitet sein?
Im Kopf vor allem, ja. Mhm. Nachher ist natürlich dann das Erlebnis an sich, das ist dann natürlich nochmal eine andere Sache. Aber ich denke, wenn man schon sich bewusst ist von gewissen Sachen, dann ist das schon mal eine Grundherausforderung für so eine Castingshow.
Ich möchte noch schnell zusammenfassen. Der Mario Bacchioli ist damals Zweiter geworden in der ersten Staffel von der Castingshow Musicstar und hat aber den gleichen Plattenvertrag bekommen, das, was er noch auch gewünscht hat, oder? Und dann nachher auch Hitparade Platzierung gemacht. Ich glaube, ein Eis gerade hat er gemacht.
Oder? Genau, ja. Ja.
Ein Eis. Einfach so. Und er hat also nachher nicht mehr mit dem goldigen Spray müssen die Platten einsprayen, sondern hat sie bekommen.
Dann habe ich es dann können.
Überhaupt seid ihr irgendwie, seid ihr auch damals Bündner des Jahres geworden. Im 2004. Was hat denn der Erfolg in euch ausgelöst? Jetzt abgesehen von der ganzen Musik, was hat der Erfolg in euch ausgelöst?
Guter Erfolg, das ist sehr schwierig zum beantworten, weil da kommen natürlich viele Fragen auf. Also wenn ich jetzt von der Kün oder vom Beruf her sage, dann auf jeden Fall, was Musicstar mir gebracht hat, ist auf jeden Fall eben ein Plattenvertrag, den ich davon geträumt habe. Bekanntschaften, sehr viele interessante Leute, die mir dann den Beruf nachher dann auch gelehrt haben, wie es dann wirklich passiert. Ich habe auch sehr viel in Frage gestellt. Ich meine, in so einer Situation lernt man auch die Leute um sich herum kennen. Also, wenn es einem gut geht, dann hat man immer sehr viele Leute um sich herum. Und also auch so Fragen sind dann aufgekommen.
Also Illusionen sind auch gebrochen?
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Schmerzhaft?
Zum Teil, ja. Aber auch sehr schöne Sachen. Das ist Hand in Hand gegangen. Es war sehr intensiv gewesen und ich war dort 22-jährig gewesen. Ich war aus einem kleinen Dorf. Und das war gross. Das war eine grosse Sache. Und darum habe ich dann nach dem Ganzen dann auch wirklich einmal alles abbrechen und weggehen. Das habe ich dann auch gemacht. Darum bin ich dann 4 Monate nach Amerika gegangen und wirklich einmal allein sein und das alles ein bisschen realisieren, was passiert war. Aber heute, wenn ich zurückschaue, muss ich gleich sagen, ich habe extrem viel gelernt. Ich habe auch viel gelernt, was ich nicht will. Und heute, mit 35 Jahren, kann ich sagen, jetzt steht ein Projekt an, das ich mache, wo ich all die Elemente, die ich in den letzten Jahren auf meinem musikalischen Weg konnte sammeln, sind endlich all die Elemente zusammen und ich bin bereit, um ein grosses Projekt zu starten, wovon ich schon seit langem träume.
Ich habe jetzt gehört, ihr seid auch weggegangen ins Ausland, die USA-Erfahrung, die ihr habt angesprochen habt. Da gibt es offenbar Übereinstimmungen mit euch zwei. Helene von Gugelberg ist auch weg, wie wir gehört haben, nach Australien. Dort hat sie dann nachher auch später mit ihrem Ex-Mann zusammen, jetzigen Ex-Mann zusammen, was für einen Club geführt?
Der Schweizer Club.
Ah, der Schweizer Club, so schwierig ist es gar nicht. Der Schweizer Club in Melbourne.
Ja, also Australien hat ja eigentlich sehr genau darauf geschaut, wer das reinlässt und nicht, und haben den Inländer Vorrang, wie er jetzt gerade bei uns diskutiert ist, schon lange gehabt. Und dann hat dann aber das Komitee vom Swiss Club of Victoria hat können glaubwürdig nachweisen, dass es in Australien keine junge Schweizer gibt, die sich eignen als Gerante vom Schweizer Club. Und so haben wir dann die Arbeitsbewilligung bekommen.
Was habt ihr dort gelernt in dieser Zeit?
Wie viele verschiedene Wurstsalatrezepte dass es in der Schweiz gibt. Also das ist etwas vom also ich meine, wir waren 22, als wir dort angekommen sind. Und der Durchschnittsgast war über 60 und er hatte seinen Standplatz entweder am Dienstag, Mittwoch oder am Donnerstag gehabt. Und bis wir nur mal gewusst haben, wie er seinen Wurstsalat gerne hat, dass er wirklich Heimgefühl weckt, sind 2 Jahre durchgegangen und dann haben wir es dann nicht mehr ausgehalten.
Und seid weitergezogen. Ich muss sagen, die sind ja eine Zeit lang, die sind rund 10 Jahre immer wieder weitergezogen. So anderthalb Jahre hat er mal gezügelt. Unter anderem seid ihr auch auf den Philippinen gewesen, in Manila, zu einer schwierigen Zeit, wo es politisch sehr unruhig war damals. Wie habt ihr das in Erinnerung?
Also wir sind gerade etwa 3 Monate oder ja, 2 Monate nachdem der Ferdinand Marcos, der jetzt ja gerade das Heldenbegräbnis hat, ins Exil geschickt worden ist. In diesen 2 Jahren, wo wir dort waren, waren 7 Umsturzversuche gewesen. Manila selber hat ein an einer Festung gleichen, also die ganzen Hotels waren bewacht mit Panzer und bewaffnetem Personal und so weiter. Ich habe als Frau von meinem Mann nicht dürfen arbeiten, also der Markus ist dort 1,5 Jahre alt gewesen.
Also der Sohn, ja.
Der Sohn und also nicht arbeiten dürfen, aber wohltätig sein. Und habe dann eigentlich relativ bald einmal das Gefühl gehabt, jetzt gehe ich halt das Land anschauen. Und ich bin nie nicht so gern gereist und nie nicht als junge Mutter so zuvorkommend behandelt worden, wie der Moment, wo man 2 Stunden außerhalb von Manila war. Das ist also Dings von der schönsten Zeit gewesen, wo man dort reisen konnte, vor allem auch, weil auf den Philippinen herrscht meine Sorte Klima.
Ihr hättet es gerne warm, im Gegensatz zu euren Atmosphären auf dem Schloss.
Genau, ich sage zwischen ihnen einmal immer wieder, ich bin für Tropen geboren worden. Ist eine spannende Erfahrung gewesen. Was vielleicht sehr wahrscheinlich sehr viel stressiger war für die Angehörigen daheim, weil sie haben zum Beispiel immer vor uns gewusst, dass jetzt gerade wieder ein Umsturzversuch war und dass an einem anderen Ende der Stadt Panzer aufgefahren sind und haben uns dann immer aufgeregt angerufen, um zu fragen, wie es geht. Ja.
Ihr habt verschiedene Stationen gemacht, zusammen mit eurer Familie. Ihr habt dann auch noch eine Tochter auf die Welt gebracht, seid unterwegs gewesen. Es nimmt mich einfach Wunder, wie schwierig das war, wie anstrengend das war, immer wieder neu ein anderes Netzwerk aufzubauen. Braucht man ja, um funktionieren.
Ja, also man hat sich dann natürlich schon, wenn man an einen neuen Ort gekommen ist, hat man sich einen Schlachtplan zurechtgelegt. Wie lehre ich überhaupt Leute kennen? Dann im Idealfall natürlich auch wieder andere junge Mütter mit Kindern im gleichen Alter. Und dort, muss ich sagen, ist der Schweizer Club nicht wirklich Hilfe gewesen, aber die Australian and New Zealanders Women's Association, die sind eigentlich auch, die haben sich selber nicht auf Wurzelab verstanden, sondern eben auf, wie vernetzt sich junge Familien, dass man sich gegenseitig kann unterstützen kann. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass sie eher gewusst haben, wie sie sich anfühlt als Expats, weil die meisten Australier, die wir kennengelernt haben, sind First Generation Australians, also in der ersten Generation erst Australier gewesen. Zum Beispiel in Australien ein Langzeitmietvertrag hat 6 Monate gedauert. Ein kurzzeitiger Mietvertrag 1 Monat. Und die sind sich viel schneller in Wechsel gewöhnt gewesen und von dem her sehr wahrscheinlich auch anders organisiert.
Haufen Erfahrungen im Ausland auch gesammelt, Helene von Gugelberg. Erfahrungen im Ausland gesammelt hat aber auch Mario Paggioli. Jetzt natürlich, wenn er es erzählt hat, in Paris als Musiker und Schauspieler unterwegs. Aber eben vorher schon angetönt, die Auszeit in den USA, wo dann nach Los Angeles gegangen sind. Ja. Was ist das passiert? Was ist das für eine Selbstsuche auch gewesen?
Ich glaube, es ist mehr so. Ich habe das einfach gebraucht, zum Denken, einfach das Alleinsein ist mir wichtig zu dieser Zeit. Einfach. Und ich bin sehr allein gewesen. Es ist wirklich eine Einsamkeit, die ich nicht gewusst habe, dass die existiert. Ich kann mich noch erinnern, dass ich, zuerst als ich angekommen bin, ich habe dort eine Musikschule gemacht, 4 Monate lang, aber die erste Zeit lang bin ich wirklich einfach angekommen und nachdem, was alles passiert war, hier in der Schweiz, bin ich wirklich aufs Mal an einem Ort gsi, wo ich zu dieser Zeit fast noch kein Englisch geredet hatte. Und dann habe ich schon gemerkt, es gibt, wird wahrscheinlich schon zu tun geben mit dieser Einsamkeit. Heute bin ich sehr froh, weil dort habe ich entdeckt, wie tief oder wie viel in dieser Einsamkeit steckt. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel kreiert wie in dieser Zeit, wo ich dann mich mit dieser Einsamkeit angefreundet hatte. Und dann habe ich gemerkt, wie reich auch das Alleinsein kann sein. Und heutzutage mache ich das immer noch. Ich habe von Zeit zu Zeit einfach das Bedürfnis, zum Alleinsein, zum wirklich drin können schöpfen. Für mich ist das, ich habe realisiert, es sind wie 2 Leben, die man lebt. Parallel ein einwendiges Leben und ein äußeres Leben. Und dort habe ich wahrscheinlich die 2 Leben sehr nah beieinander gelebt. Mit Music Star natürlich habe ich das äußere Leben sehr genährt gehabt. Und dann in Amerika, das innere Leben, habe ich dann angefangen zu nähren. Und das mache ich eigentlich bis heute.
Ist dir das bewusste Alleinsein, in sich hineingehen, auch so ein bisschen mit einer gewissen Melancholie verbunden?
Auf jeden Fall, ja. Ja, also das ist, das ist eine sehr intensive Zeit gewesen, emotionell. Es ist lustig, gerade gestern habe ich noch Sachen aufgeräumt bei mir, in meinem Elternhaus.
Also und jetzt, wo du wieder mal auf Besuch seid, oder?
Ja, genau. Und bin auf den Koffer gestossen, wo ich habe einen Koffer aus Amerika, wo immer noch nicht ausgepackt ist.
Also, das ist aber nicht.
Ja. Also einfach so mit Dokumenten und mit Sachen. Ja. Ich habe dort auch Zeichnungen gefunden, die ich gezeichnet habe. Das ist jetzt gerade vor 10 Jahren bin ich dort gewesen. Und dann sind natürlich sehr viele Sachen wieder raufgekommen. Und ich habe gemerkt, so nur Zeichnung merkt man, wie der Weg weitergeht im Leben und was jetzt in diesen 10 Jahren passiert ist. Und, ja.
Und wenn ihr heute Momente braucht in eurem Leben vom Alleinsein, wo zieht es nachher? Gibt es da auch irgendwelche Oasen, selbst jetzt in Paris, wo ihr lebt?
Gut, das ist natürlich, dort ist es 4 Monate, das war sehr eine grosse und eine sehr intensive Auszeit. Heute, ich meine, in einer Stadt kann man sehr allein sein, wenn man will, oder? Und ich glaube, das ist einfach, das kann nur eine Stunde am Tag sein, oder es kann wirklich nur, also ich habe jetzt nicht mehr das Bedürfnis, dass ich einfach 4 Monate lang muss irgendwo auf einer Insel gehen, oder so, das nicht. Aber gleich von Zeit zu Zeit merke ich einfach, dass es nötig ist, zum Fernseher abstellen, Internet abstellen, das Nachteil abstellen und wirklich allein sein. Und etwa die braucht es auch Mut dazu, weil sie allein sind, dann trifft man sich selber. Und etwa dir ist das gut und etwa dir würde man sich selber gerne aus dem Weg gehen.
Aber ich glaube, wer immer auch so Momente nimmt, zum allein sein, kann nur wachsen damit. Seht ihr das auch so, Helene von Gugelberg, zum Abschluss von unserer Sendung?
Absolut. Allerdings, ich gehöre zu den Leuten, die sehr viel Zeit für sich selber brauchen, um einfach die ganzen Eindrücke und alle Geschichten können sortieren. Und da bin ich dann natürlich wieder froh um Salenik, weil wenn ich nicht will, dass ich gefunden werde, dann werde ich sicher nicht gefunden.
Irgendein Räumchen wird es schon geben. Ja, in diesem Sinn möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch für den Einblick in eure beiden Lebensläufe, in eure Erfahrungen und hoffe, dass ihr auch immer wieder aus diesen Momenten vom Alleinsein könnt schöpfen könnt. Vielen Dank. Ich sage das im Namen von allen Anwesenden hier in Chur im B12 und merci vielmals euch fürs Interesse, meine Damen und Herren, daheim am Radio. Schönen Sonntag allerseits. Auf Wiedersehen.
Danke.
Helene von Gugelberg, Schlossherrin, und Mario Pacchioli, Musiker und Schauspieler, ganz persönlich als Gast heute beim Dani Furler, hier auf SRF 1, live aus dem B12 Café Bar Restaurant Chur. Technik Daniel Durer und Hedi Massoidi. Die Sendung die wird wiederholt heute Abend zwischen 10 und 11 hier auf SRF 1 und Sie können sie auch hören oder als Podcast abonnieren auf srf1.ch. In 6 Minuten ist es 11 Uhr am Sonntagvormittag. Am 11 Uhr geht es weiter mit den nächsten Nachrichten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.